Radio 1, nur für Erwachsene.
So, beim aufmerksamen Gang durch die Wohnung fällt es auf, alle möglichen Produkte zwängen uns das Streben nach Glück und positivem Denken auf. Mein Duschgel zum Beispiel will mich auf jeden Fall glücklich und frei machen und auch der Tee im Beutel hat ehrlich gesagt nur mein Wohlbefinden im Sinn und meine Happiness. Und überhaupt geht es seit geraumer Zeit ständig und überall irgendwie drum, sich selber zu optimieren, noch glücklicher zu machen und das eigene Schicksal durch eine positivere Grundeinstellung zu einem besseren zu verändern. Oder zumindest positive auf den ganzen Schlamassel zu schauen. Die Autorin Juliane Marie Schreiber thematisiert in ihrem neuen Buch Ich möchte lieber nicht genau diesen Terror des Positiven. Und von ihr erfahren wir heute, warum positiv sein vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist und negatives Denken vorteilhaft sein könnte. Dazu herzlich willkommen, liebe Juliane Marie Schreiber. Herzlich willkommen bei Radio 1. So, ich stelle mal das Büchlein hier hin für unser anwesendes Raumpublikum. So sieht das Werk aus. Die Künstlerin wird eingangs, damit Sie so eine kleine Idee haben, etwas daraus lesen. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und viele Erkenntnisse.
Hallo, guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Das Leben ist hart und irgendwas geht immer schief. Wir müssen uns das Recht zurückerobern, denken zu dürfen, dass einiges, sogar vieles, einfach schlecht ist. Auch wenn uns inzwischen ein ganzes Buchgenre aus pseudowissenschaftlich optimistischer Lebensberatung vom Gegenteil überzeugen will. Ein klassischer Buchtitel aus dieser Happy-Hippo-Welt, in der man aus allem etwas lernen soll, ist »Wie ich den Burnout überlebte und was ich daraus gelernt habe«. Viel ehrlicher wäre, ich bin immer noch extrem ausgebrannt und es ist ein endloser Albtraum. Statt der Schlüssel zu Optimismus, Selbstliebe und Energie, durch positives Denken, nachhaltig Resilienz trainieren, Depressionen überwinden und mehr Kraft und Motivation aufbauen oder Gelassenheit lernen, Entspannung auf Knopfdruck, wie sie durch Achtsamkeit und einfache Methoden aus der Psychologie bewusster leben, Meditation praktizieren und Glück in ihrem Leben anziehen, so heißen diese Bücher tatsächlich, würde ich lieber lesen, hey, na, wir rein positiv besetztes Esoterik-Vokabular in viel zu langen Sätzen einander, um ihnen einzureden, dass ernsthafte Depressionen nur Ansichtssache sind und sie sich noch nicht genug anstrengen, sie Loser. Und ja, das ist erst die Überschrift, der Untertitel ist dermaßen lang, wenn sie am Ende angekommen sind, sind auch ihre letzten positiv auflackernden Gefühle verschwunden. Warten Sie es nur ab. Statt glückliche Kängurus springen höher, auch diesen Buchtitel gibt es wirklich, lieber Kängurus sind eine Plage in Australien, deswegen werden sie regelmäßig abgeschossen und je höher sie springen, desto eher werden sie getroffen und desto schneller sind sie tot. Erst neulich las ich, aus Sternstaub erschaffen liegt es in deiner Natur zu leuchten. Ich möchte lieber nicht leuchten. Warum kann es nicht heißen, wie alle Menschen bist doch du sterblich und hast noch circa 45 Jahre, bevor du zu Staub zerfällst. Gewöhne dich lieber an den Gedanken, denn er macht dich stark und er kann unglaublich befreiend sein. Eine echte Erleichterung wären außerdem ehrliche Danksagungen in Büchern. Statt dieses Buch zu schreiben, war eine wunderbare Erfahrung. Vor allem möchte ich meiner liebenden Ehefrau Sandra für die Unterstützung danken. Eher, dieses Buch war eine schmerzhafte Geburt, die eine unerklärlich lange Zeit gedauert hat. Währenddessen war ich in einem so angespannten und aggressiven Zustand, dass meine Frau und ich nun getrennte Wege gehen. Tut mir leid, Sandra, aber du hast auch ein bisschen genervt.
So, ich glaube, damit sind wir mal so ein bisschen im Thema. Aber das, was du gelesen hast, ist, glaube ich, der Einstieg in den zweiten Teil des Buches. Ne? Wir fangen mal viel allgemeiner an mit der Frage an dich, die natürlich ein bisschen ketzerisch, aber nötig ist. Warum ist es denn falsch, eine positive Einstellung zu haben? Das kann doch nicht falsch sein, oder was?
Das ist nicht ganz meine Haltung, aber dass es einen Zwang zum Positiven gibt, also eine Art Glücksdiktat. An allen Ecken und Enden hören wir heute, be happy, sei nicht so negativ, sei positiv, das Duschbad in der Drogerie schreit mich an, sei frech, verrückt und unglücklich. Auf jedem Tee ist dieser Imperativ zu finden, sei schön Tee, träum süß Tee. Coaches und Ratgeber sagen uns, du kannst alles sein, wenn du nur wirklich an dich glaubst. Und darum geht es in diesem Buch. Das ist nicht nur nervig, sondern es hat auch zwei Probleme. Weil einmal es unser Normalniveau verschiebt, weil Glück der neue Standard geworden ist. Schlechte Laune gilt dann irgendwie wie so ein Fehler im System. Alle wollen nach außen glücklich wirken und diese Glücksfassade aufrechthalten. Und das zweite Problem, was mir auch sehr wichtig ist, dass wir als Gesellschaft politische Probleme verlagern auf eine individuelle Ebene, auf eine psychologische Ebene. Und wenn wir denken, du brauchst nur die richtige Perspektive auf dein Leben, dann ist das sehr schwierig.
Auf diesen zweiten Teil würde ich gern später im Gespräch kommen, aber ja, es ist natürlich richtig, wenn man mal so ein bisschen das Augenmerk darauf richtet, es ist natürlich total absurd, dass mir das Duschgel mein Leben verbessern möchte, es soll mich halt sauber machen und im Idealfall noch ein bisschen Dufte riechen, aber ansonsten, was würde schiefgehen, wenn wir es mal total überspitzen, wenn wir alle top optimiert und ausschließlich positiv denken durchs Leben gehen würden? Was wäre die ultimative, wie soll ich denn mal sagen, Endphase von diesem Zustand?
Also es wäre eine Welt, in der wir uns die Dinge sehr massiv schönreden würden und wir würden glauben, alles wird schon gut gehen. Ein Beispiel, wem würden Sie eher den Bau einer Brücke anvertrauen? Dem Optimisten, der sagt, ah, das wird schon halten? Oder dem kritischen Pessimisten, der sagt, naja, ich probiere noch mal, ich gucke noch mal, ob die Statik wirklich hält? Und das liegt daran, dass die meisten Menschen eine Optimismusverzerrung haben. Das nennt man Optimism Bias. Das ist eine starke Selbstüberschätzung. Also viele von uns halten sich für viel intelligenter, für viel bessere Autofahrer, als wir es wirklich sind. Und im Extremfall sind sehr glückliche Menschen auch egoistischer, weil sie sehr stark mit dem eigenen Glück beschäftigt sind. Und auch sogar soziale Regeln manchmal nicht befolgen, weil sie denken, naja, die rote Ampel, die gilt jetzt nicht für mich. Und vor allem werden wir, glaube ich, als Gesellschaft dadurch kaltherziger, weil wir denken ganz schnell, da ist jemand obdachlos, na, der hat sich nicht genug angestrengt. Also das Leid ist dann selbst verdient. Und das ist, glaube ich, ein gefährlicher Punkt. Und spannend dazu ist, dass Untersuchungen zeigen, dass vor allem reiche Menschen da oft zu selbstbewusst sind, weil sie ihren eigenen Beitrag zu Erfolg ganz massiv überschätzen. So nach dem Motto, wenn da mal was schiefläuft, dann liegt es an den anderen. Also, wie wir kennen, Erfolg individualisieren, Misserfolg kollektivieren.
Okay, und das Ganze ufert sogar dermaßen aus. Also es hat mich dann schlussendlich nicht überrascht. Im ersten Moment, als ich es in deinem Buch gelesen habe, schon, aber dann auch nicht. Es gibt einen Martin Seligman, wahrscheinlich heißt er Seligman, der ist Begründer der positiven Psychologie und der hat tatsächlich eine Formel für unser aller Glück gefunden und die lautet H gleich S plus C plus V. So, das sind englische Worte, die da abgekürzt werden, übersetzt und ausgeschrieben ist die Formel zum Glück also 50% Genetik, 10% Schicksal und 40% sollen laut ihm in unserer eigenen Hand liegen. So, das setzt das Level im Alltag natürlich hoch. Und damit sind wir ja im Prinzip genau bei der Kernaussage von deinem Buch. Und ich finde, wenn man uns suggeriert, zu 40%, also abgesehen von der Hälfte für Genetik, für die wir ja eh nicht so richtig was können, aber fast die andere Hälfte liegt dann eigentlich an uns, um uns gefälligst selber glücklich zu machen, komme was da wolle. Das ist doch eigentlich total purer Stress, oder nicht?
Es ist Stress und es ist vor allem wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Diese Formel hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund und was daran auch so schwierig ist, ist, dass auch diese ganze positive Psychologie und Seligman, sie sagen immer sehr stark, Scheitern ist eine Chance. Und ich glaube, das ist schwierig, wenn wir als Gesellschaft so sehr davon besessen sind, Scheitern als Chance zu begreifen. Also ich habe schon mal gelesen, Überschrift Haarausfall als Chance. Und das ist ja irgendwann absurd. Also diese Vorstellung, jeder ist seines Glückes Schmied, egal was passiert. Der Ball liegt immer nur in meinem Feld. Ich muss die Perspektive ändern und das richtige Mindset haben. Dann wird schon alles gut. Das ist schwierig. Und das hat man auch im Lockdown so sehr gut gesehen. Da hieß es ja dann schnell, ja, wer jetzt den Lockdown nicht perfekt genutzt hat, das Gesamtwerk von Dostojewski zu lesen und Portugiesisch zu lernen, der hat nicht das richtige Mindset eines Gewinners, während Menschen gestorben sind. Ne? Und das ist dieser perfide Wachstumsgedanke dahinter, dass man an allem irgendwie immer wachsen soll. Also an jedem Schnupfen muss ich wachsen. Aber das stimmt einfach nicht. Nicht aus jedem Leid wächst auch was Positives. Und Krieg zum Beispiel ist einfach keine Chance. Und das ist sehr stark auch im Coaching verankert und in dieser ganzen Selbstentfaltung. Und dass man ständig etwas braucht. Also man muss ständig auch etwas konsumieren. Ja, wer wachsen will, der braucht dann irgendwelche Pülverchen und Matten und Trinkflaschen. Und darum heißt das Buch auch, ich möchte lieber nicht die beste Version meiner selbst sein. Ich möchte einfach nur hier sitzen.
Und nur um das nochmal... So, auch absolut gut erkannt. Und nur um noch mal so ein paar offensichtlich da direkt entstehende Gegenpunkte so ein bisschen abzuschwächen. Es geht dir nicht darum zu sagen, wenn man eine positive Einstellung hat auf Sachen oder positiv denkt, das ist ein Fehler und falsch und auf jeden Fall irgendwie zu vermeiden, sondern es geht dir nicht um das grundsätzlich irgendwie auch positiv drauf zu sein, sondern es geht dir um diesen Zwang, um dieses uns aufoktroyierte, wir müssen immer besser werden. Wir müssen aus jedem Fehler stärker rauskommen und wenn das nicht klappt, dann haben wir selber vermutlich was falsch gemacht. So, das ist nämlich die Grundaussage vom Buch. Und wie du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist und wie wir alle aus dieser Falle rauskommen und wo die überhaupt herkommt, wie konnte es so weit kommen, das klären wir im zweiten Teil nach einem thematisch einigermaßen passenden Song von den Goldenen Zitronen, weil wir einverstanden sind. Tja, ob das alles so gut ist, das erläutern wir gerade im Gespräch mit Juliane Marie Schreiber über ihr Buch Ich möchte lieber nicht. Und sie möchte vor allen Dingen nicht mehr fremd optimiert werden und das als Grundvoraussetzung für ihre Lebensgestaltung von irgendwoher aufoktroyiert bekommen. Und da so im Kern darum geht es in ihrem Buch, das ist am 10. März erschienen. Und die Frage ist natürlich, wann und wie ist dir klar geworden, das ist ein Thema für ein Buch? Wie bist du überhaupt drüber gestolpert?
Also der Prozess ging ein bisschen länger, aber es gab einen Schlüsselmoment, da war ich im Pflegeheim bei meiner Großmutter zu Besuch und da lag eine ältere Dame neben ihr im Zimmer und ihr wurde gesagt, wenn sie nun positiver denken würde, dann würden die Pfleger sie auch besser behandeln. Und das hat mich unglaublich wütend gemacht, weil jetzt dem Mindset der Oma quasi aufdoktoriert wurde, dass sie jetzt dieses ganze Thema Pflegenotstand verarbeiten muss, was aber überhaupt gar nicht in ihrem Bereich liegt. Also dass dieser politische Missstand auf das psychologische Mindset geschoben wurde, das hat mich unglaublich wütend gemacht. Dazu kamen eben noch diese Kommandos in der Warenwelt. Also man ist ja völlig entnervt, wenn man nur mal einen normalen Tee kaufen will. Überall eben dieser Wirbelwind mit fruchtigem Finale. Und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt reicht's, jetzt schreibe ich das auf.
Das ist erstaunlich, dass das so ein auslösendes Moment für dich war. Man kann das im Buch auch nachlesen, ich kann es auch nachvollziehen, aber ich habe natürlich nicht gewusst, dass das deine Antwort auf die Frage ist. Aber es schließt so nahtlos an. Es gibt nämlich auch genau so einen Punkt, wo dein Buch bei mir eine unglaublich offene Tür eingerannt hat. Ich habe neulich an einem Abend mit Freunden im Verlauf eines Gesprächs, habe ich es mal so formuliert, wenn früher rauskam, dass eine Zutat in dem Lebensmittel ungesund ist, dann wurde ein Gesetz erlassen und dieses Lebenszusatzmittel wurde einfach nicht mehr verwendet und man durfte das nicht. Heute ist es so, dass wir 28 Reportagen im Fernsehen dazu sehen können, unter welchen anderen Namen dieses Lebensmittel dann, warum auch immer, trotzdem mit dieser Zutat versehen wird. Und das gibt's dann nach wie vor. Das heißt, der Ball wird ganz weit rübergeschoben in dieser Problematik ins Feld des Verbrauchers. Und wir müssen alle sehen, dass wir Probleme lösen, die, und da schließt sich jetzt der Kreis, ich habe gesagt, wir reden im zweiten Teil drüber, es sind eigentlich keine Probleme der Verbraucher, aber sie werden inzwischen mal so ganz elegant auf die Verbraucher abgeschoben. Und ich habe mich gefragt, wenn man es dann mal realisiert, wie konnte es so weit kommen? Bist du dem auf die Spur gekommen? Woran liegt das?
Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch super zentral im Buch. Also ich denke, es ist eine längere Entwicklung, weil diese Individualisierung, die das ja ist, mit dem Neoliberalismus zu tun hat. Also dieser Vorstellung, der freie Markt und nicht der Staat würde die Probleme alle lösen. Und dazu kam dann dieser Irrglaube von der Leistungsgesellschaft, dass jeder seine Position aus allein eigener Kraft irgendwie erarbeitet und sich verdient. Und das ist oft einfach nicht der Fall. Und im Umkehrschluss denken wir, und das ist das große Problem, dass Menschen irgendwie auch selbst schuld an ihrem Leid sind, an ihren Krankheiten, an ihrer Armut. Und dann ist man ganz schnell dabei zu denken, ah, jemand ist krank, ah, der hat wohl zu negativ gedacht. Oder weil wir alles individuell begreifen und psychologisieren, statt politisch zu begreifen. Und so denken wir dann, wenn wir nur an unserer Perspektive arbeiten und diesen ganzen Glückskommandos auch folgen, dann werden wir im Umkehrschluss schon glücklich sein. Und das ist eben ein Trugschluss. Weil zum Beispiel ein Kind braucht in Deutschland 6 Generationen, um aus Armut herauszukommen. Und wenn ich dann diesem Kind sage, ja, aber du kannst alles schaffen, wenn du nur ganz stark an dich glaubst, und dann gebe ich ihm noch so einen Glückspudding, dann ist das einfach perfide und grundfalsch.
Mhm. Und nochmal, es ist nicht falsch, Kinder zu motivieren und zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Aber es stimmt nicht, dass es nur eine kleine Stellschraube im Kopf ist, dass man darauf schauen muss und dann wird einfach schon alles automatisch toll. Genau. Gibt's eine Empfehlungsgeschichte, die du uns an die Hand geben könntest? Ich bin ehrlich gesagt, ich werde es fertig lesen, ich verspreche es, aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit, von einer Sendung auf die nächste ein ganzes Buch zu lesen. Du siehst, ich war schon brav bis zur Hälfte durch. Gibt es Ratschläge? Hast du einen Weg gefunden, den du uns empfehlen kannst, wie wir aus der Misere in kleinen Schritten vielleicht wieder einfach rauskommen?
Also mein Buch ist eigentlich ein Anti-Ratgeber, weil es so viele Ratgeber gibt, dass ich nicht noch ein another Ratgeber sein wollte. Aber es geht eigentlich um die Perspektive, was eigentlich normal ist. Und es geht dann später im Buch darum, dass der nicht glückliche Zustand eigentlich der normalere Zustand ist. Falls ich jetzt aber eine Empfehlung geben müsste, wäre es, dass wir, weil wir die Kämpfe so sehr nach innen verlagert haben, dass wir die Kämpfe wieder mehr außerhalb von uns suchen und dass wir die Dinge wieder politischer begreifen, weil ich meine schlechte Bezahlung einfach nicht wegmeditieren kann. Und dann kommt, also es endet auch mit Gramsci, diesem Zitat: Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Also dass man sagt, ich will mich nicht weiter selbst täuschen, ich benenne die Dinge ehrlich, die problematisch sind, um dann aber die Verhältnisse für die Menschen auch verbessern zu können.
So, das war ja vielleicht ein gutes Schlusswort. Und wenn Sie tiefer in die Materie des Buchs eintauchen wollen und zum Beispiel auch die steile These verfolgen wollen oder aufgeklärt haben wollen, warum behauptet wurde, Walt Disney sei der gefährlichste Mann Amerikas, dem wird auch nachgegangen in diesem Buch, dann lesen Sie es einfach. Es heißt, Ich möchte lieber nicht, ist am 10.3. im Pieper Verlag erschienen, umfasst 208 Seiten und die kosten Sie als Taschenbuch und auch als E-Book 16 Euro. Juliane Marie Schreiber hat in ihrer Aufgabe als Politologin, freie Journalistin und Autorin dieses Buch geschrieben. Danke, dass du das getan hast und auch, dass du Zeit und Lust hattest, das hier bei uns in der Sendung vorzustellen und ein bisschen drüber zu erzählen. Sie hat ein paar Bücher mit. Wenn Sie mögen, können Sie es hier vor Ort kaufen von ihr und es sich auch direkt signieren lassen. Und wenn Sie von mir so einen kleinen handgestrickten Tipp haben wollen, wie es also als Einstiegsübung auch schon mal gehen könnte, hören Sie einfach das Lied, was jetzt im Anschluss kommt, und singen Sie es ganz inbrünstig mit und legen Sie es mantramäßig im Zweifel auch immer wieder auf. Du musst gar nichts, hier sind die Sterne.